Zur Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema heute: Schmerzmittel, wie sie wirken und wann sie schaden. Kein Medikament wird häufiger und unbedachter eingenommen als Schmerztabletten. Machen sich wieder mal diese lästigen Kopfschmerzen bemerkbar, wirft man eher mal eine Aspirin rein, als sich Gedanken darüber zu machen, woher die Kopfschmerzen kommen und ob man sie auch durch Bewegung, Entspannung, einen gesunden Lebensstil wieder beheben könnte. Bei Fieber, Gliederschmerzen oder einem hartnäckigen Infekt empfiehlt der Hausarzt schnell mal Ibuprofen oder Paracetamol. Fehlt noch Diclofenac, das man als Voltaren bei Rückenschmerzen einnimmt. Und schon ist die Hausapotheke mit den 4 Wirkstoff-Bestsellern bestückt, die man rezeptfrei erhält. Und täglich werden neue gekauft. Der Absatz der Pharmaindustrie mit Schmerzmitteln, Salben dieser Art nähert sich 1 Milliarde Euro im Jahr in Deutschland. Aber wie wirken diese gängigen Schmerzmittel eigentlich? Und was für Nebenwirkungen haben sie? Ab welcher Dosis? Oder wie kann man bei chronischen Schmerzen von Schmerzmitteln auch wieder loskommen? Diese Fragen wollen wir in der kommenden Stunde beantworten. Und dazu darf ich jetzt ganz herzlich im Studio in München Dr. Siegfried Schlett begrüßen. Er ist Arzt und Apotheker. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen und guten Morgen auch an alle Hörerinnen und Hörer.
Herr Dr. Schlett, ein großes Thema, was wir da heute aufmachen mit den Schmerzmitteln und auch nicht so ganz unkompliziert. Deshalb wollen wir da versuchen, in den Dschungel, in den Irrgarten auch ein bisschen Struktur hineinzubringen. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Was signalisiert der Körper denn eigentlich mit Schmerzen?
Ja, Schmerz kann ganz verschiedene Ursachen haben. Es ist auf jeden Fall ein sehr starker Impuls, der uns überleben hilft. Also wenn die Kinder lernen, dass irgendwas heiß ist über den Schmerz, lernen sie einfach, das nicht mehr zu berühren. Das ist so eine Art Überlebenstraining. Aber im Alter oder wenn man einen Unfall hatte oder bei bestimmten Erkrankungen entstehen natürlich auch Schmerzen, vor denen man nicht davonlaufen kann, die man nicht vermeiden kann, die einfach im Körper drin sind. Und da muss man dann halt überlegen, wie man möglichst sinnvoll reagiert, dass man auch mit dem Doktor mal über die möglichen Ursachen spricht und vor allen Dingen immer wieder vermeidet, dass man Schmerzmittel Tag ein, Tag aus einnehmen muss.
Wann ist es denn sinnvoll, ein Schmerzmittel kurzfristig einzunehmen?
Es lässt sich nur sehr schwer jetzt beantworten, weil Schmerz natürlich an allen möglichen Stellen kommt, praktisch von der Haarwurzel bis zur Fußzehe kann da was sein. Der klassische Schmerz, den hatten Sie ja schon in der Anmoderation kurz aufgezeigt, ist der Kopfschmerz. Und ab und zu mal ein Kopfschmerz, wenn zum Beispiel das Wetter umschlägt oder wenn man ja ein bisschen zu angespannt ist, das ist ja auch ein ganz natürlicher Vorgang, weil die Spannung sich irgendwie überträgt auf bestimmte Nerven. Und wenn man da so eine Gabe von Ibuprofen oder Aspirin, je nachdem, was man gewöhnt ist, anwendet, ist das auf jeden Fall eine ganz gute, probate und auch in der Regel nebenwirkungsfreie Anwendung. Das, was wir natürlich, was ich auch in der Anmoderation schon, wie soll man sagen, so mit hineingelegt haben jetzt, ist die Frage, wenn der Schmerz wiederkommt. Und so wiederkommt, dass ich einfach das Gefühl habe, holla, auch wenn ich jetzt mein gängiges Benuron, was ich früher genommen habe, ein Paracetamol, nehme, dann kommt trotzdem der Schmerz wieder. Und dann geht man in der Regel zum Arzt und dann überlegt der Doktor, wie er dem Herr werden kann. Und dann wird wahrscheinlich die nächste Stufe an Schmerzmitteln verordnet. Und dann überlegt man, ja, das nehme ich dann 2-3 Tage, vielleicht kommen dann Nebenwirkungen. Dann geht man wieder zum Doktor und sagt, der Doktor, das vertrage ich nicht. Vielleicht haben Sie noch was anderes. Und so sehen Sie, dass, sagen wir, dieses Schmerzmittel oft auch ein Irrweg ist, ein Irrgarten, wo man dann in immer stärkere Dosen, immer größere Nebenwirkungen hineinkommt, weil man sich niemals zusammen mit dem Doktor die Frage stellt, ja, was ist denn jetzt eigentlich die Ursache von diesem komischen Schmerz? Gibt es denn noch irgendeine Möglichkeit, dem anders zu begegnen? Und da würde ich viele einfach einladen, sich einfach mit mir so ein bisschen auf den Weg zu machen, zu finden, wie das Zündliche zum Beispiel oder das Übersäuerte oder sonstige veränderte, durch sonstige Sachen veränderte Gewebe auch einmal von einer anderen Seite einfach angegangen wird und dadurch sich ein Tunnel öffnet wieder, durch den man wieder ins Freie kommt. Weil oft ist es ja so, dass die Schmerzen einfach nur tiefer in den Tunnel hineinführen. Und da kann man auch nur im Einzelnen entscheiden, was könnte da eine andere, so ein anderer Ausgang sein aus dem ganzen Geschehen. Das kann man nie verallgemeinern, weil, wie gesagt, der Schmerz ist ein Bodenseethema. Aber Sie haben natürlich mit diesen klassischen Schmerzmitteln Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen und niedrigdosiertem Diclofenac, so die klassische Hausapotheke, durchgesprochen. Aber das ist fast, würde ich mal meinen, nicht das Problem, über das wir sprechen. Weil sowas in der Hausapotheke zu haben, ist gut. Wenn man einfach sich verbrannt hat und macht einen kühlenden Verband drum und es tut weh und man hat noch ein Ibuprofen zu Hause, ist einfach angenehm. Oder wenn eine Grippe kommt, das Fieber steigt, man schaut, dass man einfach so das Fieber nicht unbedingt sofort unterdrückt, sondern ein bisschen dieses heilende Fieber aushält, vielleicht so einen Tag, zwei Tage. Holla, und dann ist am dritten Tag immer noch Fieber. Und dann darf man auch mal fiebersenkend arbeiten. Paracetamol, fängt man an zu schwitzen, wenn das Fieber runtergeht, oder Aspirin oder auch Ibuprofen.
Also Sie sagen, mal sowas einzunehmen aus dieser Gruppe der Wirkstoffe, aus der Gruppe der Freiverkäuflichen, das ist nicht das Problem. Aber wissen wir denn eigentlich, wie wir damit umgehen? Weil wir wahrscheinlich als Laien oft denken, das haben wir jetzt halt gerade da, das nehmen wir jetzt halt dann gerade mal ein. Eben etwas bedenkenlos vielleicht. Ich meine, Sie jetzt, der Sie als Apotheker tätig sind, als Mediziner, als auch Mitbegründer der Münchner Gesellschaft zur Förderung der orthomolekularen Medizin, der Sie Bücher geschrieben haben, etc., etc. Ja, was raten Sie denn dann den Leuten? Da müsste man doch erstmal Aufklärungsarbeit auch leisten und erstmal unterscheiden, wann man denn diese einzelnen Wirkstoffe nimmt. Und bei häufigerem Gebrauch, denke ich, gibt es da auch schon Nebenwirkungen, oder?
Ja, natürlich. Nichts ist frei von Nebenwirkungen. Also wie soll man sagen, die Tablette hat eine Unter- und eine Oberseite. Oberseite heißt Wirkung, Unterseite heißt Nebenwirkung. Und so muss man halt mit den Dingen umgehen. Wissen Sie, ich denke jetzt gerade an eine Patientin, die kam wegen was ganz anderem in die Praxis und humpelte. Okay, und dann sagt sie, habe ich gesagt, ja, was ist denn los, warum humpeln Sie? Also, ja, ich habe so Schmerzen an der Ferse, es ist ein Fersensporn. Es ist was sehr Schmerzhaftes, weil da einfach ein Stück Knochen so entzündlich nach vorne wächst und so eine Art Sporn bildet, der dann im Gewebe quasi wie so ein Dorn dauernd schmerzt. Und da habe ich gesagt, ja, legen Sie sich mal hin, dann habe ich gemerkt, dass die Muskulatur bei ihr total verspannt ist. Und habe die Muskulatur versucht zu lösen und das ist mir gelungen, es hat zwar sehr weh getan, aber dann hat die Patientin sich wieder hingestellt und hat gesagt, Herr Schlett, ich weiß gar nicht, was los ist. Das ist jetzt viel besser. Und so ist manchmal ein Schmerz, der sehr stark ist, wenn man versucht, doch nochmal von links oder von rechts oder von hinten oder von unten die Ursache zu behandeln, plötzlich auch wieder erleichtert. Denn wenn man so auf der Schmerzbehandlung sitzt, wie auf einem Stein, dann ist es oft schwierig, das Ganze zu bewegen. Bleibt man in der Schmerzbehandlung aber beweglich, indem man sagt, oh, versuche ich das mal, dann ergeben sich oft neue Wege, die uns dann auch vor so einem Dauergebrauch von Schmerzmitteln etwas wegführen und die Nebenwirkungen dadurch reduzieren und auch, sagen wir, das Heilende immer auch mit im Kalkül haben. Und das ist sehr wichtig.
Bei welcher Art von Schmerz ist das denn bedenkenlos, in die Bewegung zu gehen, wie Sie sagen, und dann durchaus auch bis an die Schmerzgrenze? Also handelt es sich da um alle Arten von Verspannungsschmerzen oder auch Schmerzen in den Gelenken oder?
Ja, also es gibt ja unglaublich viele Schmerzarten. Und wenn man diesen ganzen, es gibt ja sehr viele Untersuchungen auch zu dem Thema, ist Bewegung gut, ist Bewegung schlecht, schadet Bewegung jetzt im Moment mehr? Und da ist man doch erstaunt, bei wie vielen Erkrankungen gerade das sich bewegen hilfreich ist. Es ist wirklich eine ganz uralte, dem Körper innewohnende Heilwirkung. Das ist die Bewegung, die moderate Bewegung. Wir sind ja alle noch nicht so lange keine Affen mehr und haben trotzdem diese Genen in uns, die uns ständig quasi in Bewegung halten wollen. Ob das Menschen sind, die ja diese berühmte COPD haben, das sind so Erkrankungen der Lunge, wo die Lunge ein bisschen enger wird, wo man schlechter Luft holt und Luft bekommt. Selbst bei dieser Erkrankung ist es gut, wenn man im Garten täglich seine Runden dreht. Immer so in moderat, sodass man nicht außer Atem kommt, aber dass der Körper mal so 20 Minuten, halbe Stunde einfach arbeitet. Bei Rheuma-Patienten ist es genau das Gleiche. Je mehr sich Rheuma-Patienten bewegen, selbst wenn der Muskel wehtut, selbst wenn das Gelenk ein bisschen schmerzt, man muss ja dann auch nicht quasi das Gelenk zusätzlich belasten, indem man drauf rumtrampelt oder wenn man läuft, auf Beton laufen, sondern man geht dann halt auf den Rasen, zieht sich ganz gut gepolsterte Schuhe an und macht dann ganz wunderbare, leichte Bewegungen. Das ist für das Rheuma besser, wie sich nicht zu bewegen. Und jeder Mensch würde denken, naja, du hast doch eh Schmerzen dort, warum tust du dich dann auch noch bewegen? Und so ist für mich eine ganz wichtige Grundempfehlung, ist immer in die Bewegung zu gehen. Weil, wissen Sie, Bewegung heißt ja Verbrennung. Unsere Muskulatur wird warm, die Durchblutung steigt an. In unseren Zellen wird mehr Nährstoff verbrannt. Und bei diesem Verbrennen entstehen wie so eine Art Funkenflug auch so ein paar, wissen wir mal, in die freien Radikale. Das ist sozusagen dieser Stoffwechselfunkenflug und den kennt der Körper in- und auswendig. Weil das konnte er von Anfang an als kleines Kind schon, musste er lernen, mit diesem Funkenflug umzugehen. Was macht er? Er hat so seine Reserven und die fährt er hoch. Aber dieses Hochfahren macht er nicht von sich aus, sondern da muss man ihn durch Bewegung quasi ein bisschen stupsen. Und wenn dann dieser Impuls, wie gesagt, halbe Stunde, 40 Minuten, moderat, zum Beispiel auch im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer, ein bisschen laufen mit erhöhter Ganggeschwindigkeit, so dass man anfängt ein bisschen zu schwitzen und man merkt, ja, der Puls, der geht so um die 100, 110, 120, dann ist die Obergrenze. Aber man merkt, da läuft einiges. Auch bei Patienten mit so fibromyalgischen Beschwerden, wo sie sagen, oh, jetzt lang mir nicht an den Muskel, das tut ja so weh. Jetzt lang mir doch nicht hier an die Sehne, oh, das ist ein Tennisarm. Auch hier lohnt es sich wirklich in die umliegenden Gelenke, also ich meine, wenn der Tennisarm jetzt sozusagen das letzte Teil des Armes ist, also vom Ellenbogen bis zu den Fingern, muss man auf jeden Fall das Schultergelenk bewegen. Muss man die Brustwirbelsäule bewegen, dass von da hinten schon mal in Spannung kommt und auch das ganze entzündliche Geschehen durch diese Bewegungsheilung sich wieder ab, ja, so ein bisschen runtergeht, dieser ganze starke Impuls. Und dann kann man natürlich zur Not auch ein Ibuprofen nehmen, man kann auch einreiben, man kann Umschläge machen, sodass also dieses Schmerzempfinden, dieses Dauerschmerzempfinden, wo man dann da sitzt und sagt, oh verdammt, das tut aber jetzt sehr weh und hört überhaupt nicht auf. Das hängt auch deshalb da, oder es hört auch deshalb nicht auf, wenn man einfach da sitzt und nichts tut.
Wenn Sie das so sagen, das erinnert mich an eine Sendung, die auch kürzlich in der Lebenshilfe gelaufen ist, zum Thema Bewegung, wo dann auch der Tenor eben war, Bewegung ist eigentlich ein Wunderheilmittel, ein kostenloses. Aber warum wird das dann so wenig berücksichtigt, scheinbar eben auch von Medizinern, die offensichtlich dann doch eben auch oder leicht eben mal Schmerzmittel verschreiben, aber vielleicht zu wenig den Patienten dazu anleiten, sich auch wirklich richtig zu bewegen und vielleicht da auch wirklich eine Änderung der Lebensgewohnheiten heraufzubeschwören, will ich nicht sagen. Das klingt doch, so
doch,
stark.
Doch, es ist auch stark. Es ist immer, als Arzt hat man ja immer die Frage im Kopf, wie gelingt es mir, den Patienten, der in einer gewissen Weise durch Schmerzen, durch, ich weiß, wie irgendwas in so ein bisschen in so einer Art Krisensituation gekommen ist. Wie gelingt es mir, den Patienten da herauszuführen? Es hat schon was damit zu tun, Und viele Kollegen sind ja auch sehr bemüht und geben dem Patienten einfach auch Ratschläge. Aber es ist natürlich oft auch der Patient, der lieber einer Pille vertraut, wie so einem Blöden da rumlaufen. Weil das ist so trivial. Aber eine Pille nehmen, denkt man, ja, da geht Schnicks, Schnacks, der Schmerz irgendwie weg, wie wenn man so einen Schalter umlegt. Und das ist einfach fast nie der Fall. Es gibt kaum einen Schmerz, den Sie mit einem kleinen Pillchen einfach umlegen können. Es gibt manche Schmerzen, da müssen Sie ein bisschen mit Akupunktur die Energie umleiten. Schon hatte der Körper an dieser Stelle weniger, sag mal, Überenergie und wird ruhiger. Oder Sie dehnen etwas oder Sie geben Kälte dazu und schon entsteht ein anderes, ganz anderes Gewebemilieu. Aber viele Kollegen wissen, dass sie dem Patienten in seiner Lebenssituation, wenn er Übergewicht hat, wenn er, zum Glück rauchen die Leute heutzutage weniger wie früher, trinken zu viel manchmal. Und da eine Änderung der Lebensgewohnheiten herbeizuführen, auch bei Schmerzpatienten, ist eine heroische Aufgabe für den Arzt und wird wirklich von vielen auch sehr ernst genommen. Aber schauen Sie, die Kollegen, die alle unter Zeitdruck stehen in den Praxen, die sehr voll sind, Landärzte, die immer seltener werden, da kann man natürlich auch mit dem Patienten nicht sehr ausführlich drüber sprechen und oft überhört es der Patient. Wenn man sagt, ja, Sie müssten sich so und so bewegen, ja, Herr Doktor, wie oft soll ich die Pille denn nehmen? Ich sage die Gegenfrage. Und da merkt man, dass auch diese innere Fixiertheit oder Erwartung des Patienten in Richtung Schmerzpille sehr stark ist.
Schmerzmittel, das ist das Thema heute hier bei uns in der Lebenshilfe. Wir fragen, wie sie wirken und wann sie schaden. Das heißt, das steht jetzt noch aus. Ich bin im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett von der Klösterapotheke in München. Er ist aber auch Mediziner und Buchautor. Und ich darf Sie an dieser Stelle auch einladen, sich hier bei uns mit Ihren Fragen einzumischen. Sie erreichen uns unter 089-517-008-008. Wenn Sie vielleicht aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie die 0049 zuerst und dann die 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Thema Schmerzmittel. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Schmerzmittel, wie sie wirken und wann sie schaden, das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und dazu bin ich im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett, er ist Apotheker und Mediziner. Mein Name ist Anjuta Engert. Herr Schlett, Ihnen ist es wichtig, Wege aus dem Schmerz zu finden, um nicht weiter in diesen Teufelskreis hinein zu geraten, immer mehr Schmerzmittel nehmen zu müssen und dann auch immer stärkere, weil sie irgendwann nicht mehr wirken, der Ursache des Problems aber dann doch nicht Herr zu werden. Sie empfehlen eben auch, entzündliches Gewebe, übersäuertes Gewebe zu berücksichtigen, weil das viel schmerzempfindlicher ist, und sie plädieren auch sehr stark dafür, im Schmerz auch in die Bewegung zu gehen, das moderat zu tun, denn das ist ein ganz bewährtes Mittel, um überhaupt den Kreislauf, den ganzen Stoffwechsel anzuregen und dass der Körper auch da wieder sich selber Entlastung verschaffen kann. Eine erste Hörerin hat uns jetzt erreicht. Ich darf aus Augsburg Frau Schaar begrüßen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Dr. Schlett, Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht ganz passend zu Ihrem Thema doch eine Frage an einen Fachmann stelle. Es geht um Gratigut, das ja nun kein Schmerzmittel ist, sondern ein pflanzliches Mittel zur Verbesserung der Herzleistung. Wenn man das über Jahre oder Jahrzehnte nimmt, wie sehen Sie das? Nur einen kurzen Satz dazu. Danke.
Ja, den kann ich leider nicht sprechen, weil ich müsste wissen, warum Sie es nehmen, wie das Herz. Der Weißdorn ist ein sehr guter Helfer, der einem schwächeren Herzen zu einem stärkeren Schlag verhilft. Das Herz wird auch ein bisschen langsamer dadurch, aber es schlägt einfach besser. Aber es gibt zum Weißdorn keine Langzeit. Schäden, wo man sagt, da gibt es Untersuchungen, dass man nach bestimmten Jahren das absetzen muss. Da würde ich sagen, ist Weißdorn bisher ein ganz probates Mittel, das man auch lange Zeit nehmen kann.
Vielen Dank, Herr Dr. Schlett.
Ja, bitte sehr, ja.
Danke. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Vielleicht darf ich auch noch einen Satz gerade sagen zu den vielen Nebenwirkungen. Weil, wissen Sie, jeder Beipackzettel ist natürlich eine Horrorlandschaft. Da steht, es ist elend lang, ob Sie jetzt, ich weiß nicht, Ibuhexal kaufen in der Apotheke oder Benuron oder Voltaren Dolor oder Dolormin für Frauen. Das sind alles so gängige Schmerzmittel, die man so praktisch über den Over-the-Counter, also als OTC-Produkt in der Apotheke kaufen kann. Und da macht man zu Hause auf und sagt, jetzt will ich aber mal gucken, was da alles drinsteht. Da kriegen in der Regel, also wenn ich zum Beispiel meine Eltern, die sind beide 90, die kriegen jedes Mal quasi einen Nervenzusammenbruch, wenn sie lesen, was da wieder alles drinsteht. Und da würde ich den Hörern gerne so ein bisschen eine Hilfestellung geben. Es gibt bei den Nebenwirkungen gibt es 6 Gruppen. Da steht erst sehr häufig und dann wird aufgezählt, was häufig vorkommt. Und dann kommt häufig, das ist die nächste Gruppe. Da steht dann wieder eine Reihe von Zwischenfällen. Und dann kommt gelegentlich. Und dann kommt selten. Und dann kommt sehr selten. Und dann kommt nicht erkannt. Lesen Sie in der Regel nur sehr häufig und häufig durch. Wissen Sie, sehr häufig bedeutet, dass von 10 Personen einer diese Nebenwirkung in der Regel kriegt. Also wenn Sie sich 10 Personen in der Familie vorstellen und sagen, jeder von denen nimmt jetzt eine Aspirin, und da kann es sein, dass von denen einer eine Nebenwirkung hat. Das ist die sehr häufige Nebenwirkung. Und wenn dann steht häufig, dann ist es nur eine von oder 1 bis 10 von 100. Das heißt, da müssen Sie schon 100 Menschen das Gleiche geben und dann haben maximal 10 Beschwerden. Und dadurch wird auch diese Nebenwirkungsbedeutung etwas relativiert. Also nochmal, in der Regel genügt es, wenn man das sehr häufig und häufig liest und dann schaut, ob da vielleicht was dabei ist, was man eh schon hat, was sich durch das Schmerzmittel noch verstärkt. Meinetwegen beim Aspirin weiß man, wenn man Magenschmerzen hat, kann es sein, dass diese Säure den Magen noch mehr reizt. Und von daher ist dann bei Aspirin sicher, bei sehr häufig und häufig steht dann Magenbeschwerden. Aber wenn dann meinetwegen sehr selten, das ist eine von 10.000 Behandelten, wenn da steht zum Beispiel Glaukom oder Haarausfall oder Schwindel, ja, wer hat denn keinen Schwindel ab dem Alter von 70 oder hat irgendwie mal Haarausfall, das ist auch ein recht häufiger Vorgang. Dann kann man aber nicht sagen, ich bin einer von 10.000, den das erwischt. Also bleiben Sie, weil ich meine, der Arzt, der Ihnen das dann verordnet hat in der Praxis, denkt sich ja was dabei und versucht Ihnen das Ganze zu lindern, was bei Ihnen abläuft. Und wenn Sie dann aber bei den Nebenwirkungen nur in den ersten beiden Gruppen suchen, ist es in jedem Fall für Ihre Angst hilfreich, dann nicht einfach zu sagen, na, das nehme ich nicht. Da ist zu viel Gift drin. Das stimmt nicht. Wenn Sie zum Beispiel das Novalgin nehmen, Novalgin ist ein wunderbares Schmerzmittel und da ist das Metamizol drin, wird dann auch oft auch unter diesem Namen verkauft oder Novaminsulfonsäure. Und dieser Wirkstoff ist wunderbar schmerzlindernd. Also wenn Sie nach einer Operation, auch einer Zahnoperation, eine Schmerzlinderung brauchen, ist so ein Novalgintropfen oder Novalgintablette sehr gut. Und beim Zahn, gerade beim Zahn, wenn Sie sich haben Zahn ziehen lassen, ist ja oft schmerzhaft. Das ist das Einzige und auch bei der Operation, wo ich sage, keine Bewegung. Da soll man die sogenannte Wundruhe einhalten. Also bei akuten, operativen Eingriffen, da soll man erstmal die Wundruhe, wie der Arzt es so empfiehlt, wirklich einhalten, damit das Gewebe nicht sich vollsaugt mit Wundwasser. Also wenn Sie nach einem, ich weiß nicht, sich einen Weisheitszahn ziehen lassen, und die OP war gut, die Betäubung ist weg. Und sie sagen, oh, ich fühle mich ganz gut. Und sie gehen nach Hause und graben im Garten um. Haben sie am nächsten Tag sicher eine dicke Backe. Oder sie laufen die Treppe auf, Treppe ab, dritten Stock, holen aus dem Speicher was runter. Dann können sie leicht eine dicke Backe bekommen, wenn sie einfach sagen, okay, den Tag bleibe ich einfach ein bisschen ruhig liegen, mache nur kleine Bewegungen. Und das hilft ihnen dann auch sozusagen Schmerzen zu vermeiden, weil diese Schwellungen, die bereiten dann oft auch Schmerzen.
Mhm. Dabei, das sind dann eher die Ausnahmen, also nach einer Operation, aber selbst auch nach dem Ziehen eines Zahns, also beispielsweise eines Weisheitszahns, da dann also Ruhe geben. Herr Dr. Schlett, ich unterbreche Sie an dieser Stelle. Es sind nämlich drei Hörerinnen in der Leitung und da darf ich jetzt weitermachen mit einer Frau aus Burkhardt-Roth, mit der ich jetzt am Telefon verbunden bin. Ich grüße Sie recht herzlich hier in der Sendung.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar, ich sag mal mein Problem, ich habe Bandscheibenvorfälle zwei, habe eine Zyste in der Wirbelsäule und habe also dadurch auch schon ein Schmerzsyndrom. Und ich war auch schon zur Reha weg, bin momentan befristet berendet. Mein Schmerzmittel ist in der Regel Novaminsulfon oder Ibuprofen. Und jetzt habe ich Ibuprofen A gelesen und B, ich glaube nicht, dass ich mir das einbilde, weil ich habe schon öfters auch Ibuprofen genommen, dass das angeblich auf die Bronchien ging, das Ibuprofen. Und meine Frage wäre also, ob es da noch Alternative gibt und was man von diesem Rubax halten kann, was immer so Werbung gemacht wird. Und vielleicht noch, es wird auch immer jetzt Werbung gemacht, hört man so von Ibuprofen mit Lysin. Und ja, wollte ich halt mal fragen, ob Sie mir da eine Antwort geben können.
Ja, Sie sind auf jeden Fall in einer, würde ich meinen, recht glücklichen Lage, dass Sie immer mal so wechseln können und vielleicht auch mal wochenweise schmerzfrei sind und dann wieder mal wieder was brauchen. Aber für Sie ist es ganz wichtig, dass Sie eine bestimmte Form von Bodengymnastik machen, also nicht laufen oder wo man sozusagen das Wirbelsäule dauernd staucht, sondern eher so eine Entspannungsübungen auf dem Boden machen mit ganz bestimmten, da gibt es sehr viele, sozusagen Rückengymnastik, weil sie ständig daran arbeiten müssen, ihre Wirbelsäule zu entspannen und die Muskulatur zu verbessern, dass die das Ganze besser halten kann. Und nun zum Ibuprofen. Wenn Sie sagen, es geht auf die Bronchien, ist es natürlich ein klassischer Patientenbegriff, aber zunächst kann man damit nichts anfangen als Arzt. Haben Sie Asthma? Haben Sie das Gefühl?
Ja, wenn ich so ein leichtes Asthma dann.
Ja, das ist ganz klassisch, weil natürlich auf jede fremde Substanz kann der Körper mit fast allergischen Reaktionen reagieren. Und bei Ihnen ist so eine ganz milde allergische Reaktion zu bemerken. Von daher ist für Sie das Ibuprofen nicht gut. Und auch sollten Sie nicht nochmal nehmen, nicht dass dann plötzlich mal ein starker Asthma-Anfall kommt.
Also ich hatte jetzt noch keinen starken Asthma-Anfall. Ich habe auch schon mit einem Hausarzt darüber gesprochen. Die Alternative, die er mir halt dann sagt, ist Novaminsulfon. Die sind dann sowieso verschreibungspflichtig. Und das Nächste, der Arzt verschreibt besser und im Grunde Sprechstundenhilfe spricht schon sofort wieder eine Warnung aus, dass ich mich schon wieder verteidigen muss. Sag ich, ja, ich nehme sie nicht wie die Hustenbonbon, sondern wirklich nur nach Bedarf.
Ne? Ja, natürlich sollte dieses Gespräch grundsätzlich zwischen Ihnen und dem Arzt ablaufen, weil die Sprechstundenhilfe da eigentlich keine Entscheidungsgebung hat und auch Beurteilungsgebung hat. Aber wenn Ihnen das Novaminsulfon hilft, das ist ein ausgesprochen schmerzlindernder Stoff, dann würde ich sagen, ist das eine gute Sache. Was natürlich beim Ibuprofen sehr stark im Vordergrund ist, ist auch das Antientzündliche. Und da weiß ich eben nicht, ob bei Ihnen nervenentzündliche Reaktionen da sind. Das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, will da auch kein Urteil dazu abgeben. Aber trotzdem würde ich sagen, sind Sie zufrieden mit dem Novaminsulfon und halten das immer so in Bereitschaft. Aber auf jeden Fall mindestens genauso wichtig ist eine konsequente und ich würde sogar sagen tägliche Gymnastik. Tägliche Gymnastik.
Ja, gut.
Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute Ihnen. Danke. Auf Wiederhören nach Burkhardt-Roth. An der Stelle vielleicht auch an Sie noch kurz die Frage, Herr Dr. Schlett, da gab es jetzt auch neuere Studien zu Ibuprofen, wo man den Zusammenhang oder einen stärkeren Zusammenhang entdeckt hat zwischen der Einnahme von Ibuprofen und dass das dann das Herzinfarktrisiko zum Beispiel steigere.
Ja, also es gibt bei allen chronischen Schmerzmitteln gibt es immer Spätfolgen. Und wenn Sie manche Patienten sehen, die zweimal täglich 600 Milligramm Ibuprofen nehmen, dann ist es einfach was anderes, wie wenn jetzt diese Patientin am Telefon vielleicht einmal in der Woche so 400 Milligramm nimmt, weil sie hat es ja fast selbst gekauft, das ist die 400 Milligramm Obergrenze. Das ist aber ein Riesenunterschied, weil der Körper hat an anderen Stellen auch Entzündungen und die muss man auch bedenken. Und da kann auch die Arteriosklerose, also die Gefäßentzündung, die zum Herzinfarkt führt, dazu gehören. Und da kann manchmal auch etwas, wie soll man sagen, verschleiert werden, wenn man diese starken Schmerzmittel nimmt. Und es war wohl auch das Ergebnis dieser Studie.
Gut, dann geht es weiter mit einer anonymen Hörerin aus Willig. Ich grüße Sie hier auf Sendung. Guten Morgen. Ja. Hören Sie uns?
Ja. Ja, ich höre Sie.
Schön.
Ja, ich habe bis jetzt die Sendung verfolgt. Also bei mir ist folgendes Problem. Ich habe also die oberen Nackenwirbel, sind total verschlissen. Und jetzt, ich bin jetzt 84 Jahre. Und jetzt nachts im Bett, tagsüber merke ich kaum etwas, aber nachts im Bett gehen die Schmerzen los. Dann gehen die durch den ganzen Kopf Jetzt nehme ich abends eine halbe Novamin-Sulfon. Und dann habe ich mir auch das Rubax besorgt. Und dann nehme ich da zweimal am Tag so 10 Tropfen und komme damit einigermaßen klar. Also ich brauche manchmal nochmal in der Nacht eine halbe Tablette zusätzlich. Aber meistens komme ich damit zurecht. Und ich denke, mit 84 kann man nicht mehr viel verkehrt machen. Ich möchte also nachts schlafen und nehme dann die halbe Novamin-Sulfon.
Ja. Ja, das ist auch so jetzt ein ganz klassischer Fall, den Sie schildern, weil wenn Knochen oder Gelenke nicht mehr so in der Reihe stehen, wenn sich da etwas chronisch verändert hat, wenn die Position nicht mehr stimmt oder sich verschlissen haben, dann ist natürlich immer wichtig, die richtige Position für diese Gelenke, für diese Knochen, für den Hals zu finden. Und da würde ich mich auf jeden Fall von einem guten also so Spezialgeschäft beraten lassen, die auch spezielle Kissen für den Nackenbereich haben. Weil da ist natürlich, wenn Sie sagen, dass es tagsüber gut ist, heißt es, dass tagsüber kein Reiz entsteht. Nur nachts durch dieses Liegen. Und es ist ein Lagereiz. Und den kann man sicher nicht ganz wegbekommen durch bestimmte Kissen. Sonst müssen Sie immer im Sitzen schlafen. Aber man kann ihn mildern. Und da würde ich schon meinen, dass eine gute Beratung von so orthopädischen Geschäften, die auch orthopädische Kissen und sowas verkaufen, für sie auch eine Rolle spielt. Aber mit dieser Novaminsulfon, mit dieser Novalgin, mit der halben, tun sie wirklich was sehr Sinnvolles. Das ist keine Überdosierung und man kann damit einfach das Schmerzempfinden dämpfen. Und das machen Sie erfolgreich. Also ich finde das ganz gut, so wie Sie es im Moment machen.
Gut. Ganz herzlich. Man denkt immer, man macht was verkehrt. Aber schauen Sie, ich bin 84 Jahre und da möchte ich nachts schlafen. Ich habe auch im Bett alles Mögliche ausprobiert. Ich habe so ein beheizbares Sandkissen. Aber das hat auch nur eine Zeit lang gewirkt. Und jetzt wirkt das auch nicht mehr. Also wenn ich dann aber die Tablette nehme, die halbe, und dann Rubax. Das Rubax nehme ich auch. Und ich denke, das hat so gut wie keine Nebenwirkung. Und ich komme damit eigentlich klar.
Ganz gut, wunderbar. Dankeschön.
Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute Ihnen. Sie klingen auf jeden Fall viel jünger als 84 Jahre. Das ist ja wirklich erfreulich. Also alles Gute Ihnen weiterhin. Auf Wiederhören nach Willig. Ja, und weiter geht's ins Erzgebirge. Und dort bin ich auch mit einer Hörerin verbunden, die ich jetzt hier begrüßen darf. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich, dass ich bei Ihnen heute mit drankommen konnte. Ich bedanke mich für Ihren sehr interessanten Vortrag und bin richtig froh, dass Sie das Mittel, was immer genannt haben, dass das auch mein Schmerzmittel war, als ein relativ nebenwirkungsfreies bezeichnet haben. So ist es bei mir angekommen, das Novaminsulfon. Ich hatte seit Dezember, seit den Weihnachtsfeiertagen im Urlaub die Gürtelrose bekommen. Und zwar ich habe erst gedacht, das ist der Ischias. Links hinten bis zum linken Fuß, bis zur Fußzehe. Und dann ging das los mit Ausschlag und ich bin dann im Urlaub zum Arzt gegangen. Die hat sofort erkannt, dass es die Gürtelrose ist, hat mir gleich das entsprechende Mittel gegeben und hat gesagt, Sie brauchen unbedingt ein Schmerzmittel und wollen Sie lieber Tropfen oder Tabletten? Und da habe ich gedacht, Tropfen sind vielleicht günstiger. Da habe ich mir die Tropfen verschreiben lassen und sie sagte dann, als ich dann nach einer Woche wieder gegangen bin, der Ausschlag ist so gut wie weg. Aber die Schmerzmittel werden Sie wahrscheinlich stärkere nehmen müssen. Das wird nicht reichen. Denn ich konnte bald nicht schlafen. Und ich bin aber kein Mensch, der Schmerzmittel nimmt normalerweise. Und ich habe Nebenwirkungen gespürt. Und ich habe nur höchstens dreimal genommen. Ich habe früh genommen. Dann in späten Nachmittag zum Schlafen und nachts musste ich auch nochmal nehmen. Und ohne vorher was essen ging das einfach nicht, weil ich das nicht vertragen habe, mir war es total übel. Und dann war ich zum Heilungsgebet und habe diese Heilung angenommen im Glauben und habe die Tropfen abgesetzt, sofort. Konnte natürlich nicht gleich schlafen. Und habe dann noch eine Erkältung bekommen, hatte Fieber eine Woche ungefähr. Es ging aber langsam runter, da habe ich auch nichts extra eingenommen. Und es ist jetzt soweit fast abgeklungen. Und ich habe nur noch in den Fußzehen Taubheitsgefühle, aber auch Schmerzen. Das ist das Einzige, was zurückgeblieben ist. Und da bin ich sehr dankbar.
Ja, also ich muss gestehen, Sie sind wirklich eine sehr tapfere Frau. Und Sie geben mir jetzt quasi so eine Steilvorlage für das, was der Schmerz immer auch mit uns macht, nämlich, dass wir Angst bekommen. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, da kriegt man dann ein Schmerzmittel gegen den Schmerz und ein Psychopharmakon gegen die Angst und gegen das Nicht-Schlafen-Können nimmt man ein Schlafmittel. Aber Sie merken schon, dass das ein Weg ist, der kein Ende hat. Das ist wie wenn man in einen dunklen Tunnel hineinfährt. Aber Sie haben eine ganz wichtige Tunnelöffnung gemacht, nämlich sich im Gebet der Angst gestellt und auch in einer gewissen Weise der Hoffnung, die die anderen in der gemeinsamen Gebetsstunde mit Ihnen aufgebaut haben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn Sie haben ja wirklich ein schmerzhaftes Post-Zoster-Neuralgie, nennt man das. Also wenn nach einem Zoster dort die Nerven über viele Perioden einfach schmerzhaft sind. Das ist wie wenn in so einem Nerv, der von hinten von der Wirbelsäule bis in den kleinen Zeh runtergeht, ständig so ein bisschen Feuer brennt. An der Stelle mal ein bisschen, da brennt es mal, da ist es entzünden, ohne dass man was sieht. Man sieht nichts mehr. Wenn die ganzen Bläschen abgeheilt sind, ist alles wunderbar. Die Haut ist wie ein Baby und trotzdem ist es schmerzhaft drunter. Und da haben Sie jetzt einen ganz wichtigen Schritt gemacht. Sie haben das Novaminsulfon genommen. Das war wichtig, wie die Ärztin sagte, weil das ist ein klassischer guter Schmerzfänger. Aber Sie haben gesagt, Kinder, ich kann ja nicht auf Dauer einfach immer nur Schmerzmittel nehmen. Das war das, was ich auch am Anfang der Sendung sagte. Überlegen Sie doch immer auch nochmal einen Ausweich, eine Umgehung dieser Klippe, dass es vielleicht doch noch einen Weg gibt. Und Sie haben sehr mutig den Schmerz durch Gebet und Hoffnung und in unserem christlichen Sinne auch als von Gott gegeben und von Gott auch wieder hinwegnehmbar begriffen. Das ist jetzt nichts Magisches. Ich kann, wenn Patienten Tumorschmerzen haben, auch davon sprechen, aber das ist etwas anderes, wie wenn man bei so etwas, also einfacheren Schmerzen, über so einen Gebetsweg einfach die Angst besiegt. Und sie sagen, meist tut manchmal noch weh und man kann ja auch ab und zu mal sowas, wenn es dann gar nicht mehr geht, nehmen. Und sie haben dann auch einen ganz wichtigen Punkt genannt, da kam eine Grippe. Also diese Gebetsreaktion erzeugt natürlich auch andere Reaktionen im Körper und diese Grippe war dann wie so eine Art zusätzlicher Heilungsprozess, so würde ich das jetzt einfach aus der Ferne sehen, und hat ihnen dann einfach die Kraft geschenkt und dem Körper die Kraft geschenkt, diese entzündlichen Reaktionen, die sich auch im Hirn natürlich irgendwo niederschlagen, das ist ja gerade das große Drama beim chronischen Schmerz, ist die Schmerzerinnerung. Das heißt, das Hirn merkt sich diesen Schmerz, obwohl der unter Umständen peripher gar nicht mehr so stark ist, ist aber im Hirn, die Kartei liegt jeden Tag auf dem Tisch. Und durch solche Maßnahmen gewinnt man natürlich plötzlich wieder eine gewisse Oberhand. Und der Schmerz wird nochmal neu betrachtbar. Man kriegt eine Distanz dazu und das ist sehr wichtig. Also ich finde, Ihren Beitrag ist wirklich vom Heiligen Geist gegeben, weil der auch uns als Mediziner immer wieder zeigt, wie stark die Schmerzkomponente mit Angst und, ja, wir sind ja alle, die Doktors haben genauso Angst, wenn sie Schmerzen haben, wie die Patienten. Aber wie dann trotzdem auch dieser heilende Christus, der Arzt, gibt es ja viele Bilder auch dazu, wie dann diese heilenden Gedanken tatsächlich uns heilen. Herzlichen Dank.
Alles Gute Ihnen ins Erzgebirge. Auf Wiederhören. Ja, es warten hier noch einige Anruferinnen in der Leitung. Als Nächste darf ich die Frau Linde aus München begrüßen. Schönen guten Morgen.
Ja, ich habe ein breit gefächertes Problem. Und zwar bin ich zunächst auf Ischias-Nerverkrankung behandelt worden. Dann hat ein Knochenzentigramm ergeben, dass ich eine Cox-Arthritis linksseitig habe. Und daraufhin hat mein Orthopäde mir Ibuprofen 600 verordnet. Das soll ich dreimal am Tag nehmen. Es schlägt enorm auf den Magen. Aber da habe ich auch etwas bekommen, Kapseln, die also die Magensäure wieder in Ordnung bringen. Aber jetzt habe ich überlegt, ob ich das Ibuprofen nicht weglassen kann, weil ich noch andere Schmerzmittel nehme. Es ist angesprochen worden, dieses Novaminsulfon. Dann nehme ich außerdem ein Gabapentin. Ich hatte auch eine Gürtelrose im Kopfbereich und es war sehr schmerzhaft. Außerdem bin ich eine Fibromyalgie-Patientin und muss gegen diese Muskelschmerzen nehme ich Tramadol. Und hatte ich das als sinnvoll empfunden, ein Schmerzmittel wegzulassen, eben das Ibuprofen, und durch Wob-Enzym zu ersetzen. Jetzt wollte ich Sie fragen, ob das eine gute Lösung ist.
Ja, Sie sind jetzt ein Beispiel für Patienten, die einfach mit Mehrfachmedikation versuchen, auch sowohl entzündliche, weil meinetwegen eine Coxarthritis, das ist ja Arthritis, ist ja eine Entzündung, zu behandeln, auch mit sehr schmerzhaften Komponenten, die beim Bewegen zum Beispiel da sind. Also das Tramadol ist ja ein sehr gutes, starkes Schmerzmittel und gehört schon zu den milden Opioiden. Das ist sozusagen die nächste. Es ist noch nicht betäubungsmittelpflichtig, aber es schon, gehört schon in die Gruppe der Opioid-Arzneimittel. Und es hat auch das Tramadol eine gute Schmerzwirkung, aber als Nebenwirkung die Übelkeit. Das Tramadol hat einfach auch in sich, trägt einfach wie die Vorderseite und die Rückseite der Medaille diese Schmerzkomponente. Und die Verbindung Tramadol und Ibuprofen ist relativ häufig, weil das Ibuprofen einfach die Entzündung mehr unterdrückt und das Tramadol den Schmerz sehr stark unterdrückt. Und bei Ihnen scheinen diese beiden Komponenten eine Rolle zu spielen. Wenn Sie aber natürlich auch fibromyalgisch sind, heißt es für mich ein Alarmzeichen. dass man eigentlich bestimmte Sachen noch nicht bedacht hat bei Ihnen. Nämlich, dass Ihr ganzer Körper eine Art Entzündungszustand hat. Und dieses entzündliche Geschehen hat oft mit Übersäuerung zu tun. Und für Sie ist also diese ganze Frage der Beweglichkeit, der Bewegung, das kann ich jetzt aus der Ferne natürlich nicht beantworten, effektiv oder so, dass es Sie zufriedenstellt. Da müssen Sie auch die Grenzen einer Radiosendung einfach auch sozusagen leider akzeptieren. Aber fibromyalgische Sachen hängen oft zusammen mit dem Magen-Darm-Trakt, denn im Darm wird entschieden, ob Krieg oder Frieden herrscht im Körper. Und wenn der Darm nicht stimmt, wenn die Verdauung nicht stimmt, werden da so viele Entzündungsimpulse gesetzt im Immunsystem, denn das Immunsystem, die Heimat des Immunsystems, die Kinderstube ist der Darm, das ist nicht, ich weiß nicht, der Knochen, das ist der Darm. Und wenn wir da unten einen Unruheherd haben, bei Frauen ist es oft so, dass die Galle nicht gut fließt und dadurch die Verdauung nicht klappt. Wenn von daher ständig Unruhe im Körper ist, werden einfach Entzündungskampfgruppen in kleinen Dosen jeden Tag, ob tags oder nachts, in den Körper hineingeschossen und machen dann an anderer Stelle einfach Entzündung. Das kann die Muskulatur sein, das können die Sehnen sein. Fibromyalgie ist ja so ein Sehnen-Muskel-Übergangsgeschäft. Und wenn dann das Gewebe übersäuert ist, dann haben Sie auf jeden Fall eine Prädisposition, dass alle Entzündungen quasi sich selber unterhalten und weitermachen. Und von daher ist bei Ihnen es ganz wichtig sogar, dass man sich mal ein bisschen von den Beschwerden auf andere Ursachen konzentriert. Magen-Darm-Trakt entsäuern. Und mit diesem Wobenzym haben Sie ja auch schon den Versuch unternommen, dieses entzündliche Gewebe zu beruhigen. Aber es ist auch jetzt nicht sehr ursächlich, sage ich Ihnen. Es versucht auch nur den Schmerz zu nehmen, aber die Ursache, dass es überhaupt so ein mehrfach geschehen bei Ihnen ist, ist einfach eine fehlende Beweglichkeit. Wie gesagt, der Darm und die Übersäuerung. Das würde ich jetzt sehr grob, da muss ich mich entschuldigen, dass es so grob ist, einfach mal als Hauptimpuls geben, um den Sie sich in der nächsten Zeit bemühen sollten.
Alles klar, ich danke Ihnen, Frau Linda. Ja, wünsche Ihnen Gottes Segen bei diesem komplexen Geschehen. Machen Sie es gut, alles Gute, auf Wiederhören. Aus Schönwald ist uns Frau Moritz zugeschaltet und ich darf Sie angesichts der fortgeschrittenen Zeit einfach bitten, sich kurz zu fassen. Frau Moritz, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe eigentlich nur eine Frage und ich nehme, sagen wir mal, im Durchschnitt wöchentlich Voltaren 25. Das heißt, bei Kälte, wenn mir das Hüftgelenk vielleicht ein bisschen wehtut, ich habe ganz wenig Schmerzen. Oder mal bei Zahnneuralgien bzw. ischiatischen Sachen, wenn das wirklich mal ist, dann muss ich ein bisschen erhöhen. Aber ich bin selbst Krankenschwester gewesen und weiß, dass man damit vorsichtig sein muss. Meine Frage ist nur, ob ich auf die Dauer mich schädige, wenn ich, sagen wir mal, im Durchschnitt einmal in der Woche eine 25er nehme, Voltaren 25.
Das ist eine sehr, sehr niedrige Dosis. Das ist das Voltaren Dolo, was man ohne Rezept bekommt. Das ist sozusagen die 25 Milligramm. Und das Voltaren ist ein sehr gut schmerzstillender und antientzündlicher Wirkstoff, der seine Nebenwirkungspalette hat, und da ist der Magen-Darm-Trakt spielt eine große Rolle, auch mögliche Blutungen. Und Sie sind als Krankenschwester natürlich vom Fach, aber ich würde wirklich meinen, dass man das bei Ihnen so beurteilen kann, dass das keine Nebenwirkungen auf Dauer auslöst.
Vielen Dank. Ich weiß es dann auch zu reduzieren, wenn ich merke.
Wunderbar. Ja, das ist auf jeden Fall.
Vielen Dank für Ihre Sendung. Wiederhören.
Auf Wiederhören nach Schönwald. Weitere Hörerin, ich bin jetzt verbunden mit Frau Götz aus Ottobrunn. Ich darf Sie herzlich begrüßen in der Sendung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich gehe auch gleich zum Thema. Ich glaube, ich bin auch ein Entzündungsmensch. Ich nehme Voltaren Resinat, das Ibuprofen, das sagt mir nicht so gut zu, habe aber jetzt gehört, in dieser Zeit, wo Sie jetzt das besprochen haben, Magen-Darm-Trakt, ich weiß nicht, ich bin ein Entzündungsmensch, das Voltaren-Resinat hilft mir gut. Also ich habe Wirbelkanalstenose, Bandscheibenvorfall, alles, was man so haben kann. Was mir sehr große Schmerzen zurzeit bereitet, ist das Iliosakralgelenk. Das geht runter vom Knie bis in die Zehen und packt mich ganz gewaltig. Und zwar bei gerade liegen und bei gerade stehen. Da ist ganz schmerzhaft. Aber ich merke selber, dass ich auch ein Entzündungsmensch bin, die Sehnenansätze, alles immer diese Entzündungen.
Ja, ja.
Sie haben den Magen-Darm-Trakt erwähnt, Übersäuerung. Soll man da googeln oder können Sie sagen, wie man das jetzt, vielleicht das die Entzündungszustände?
Ja, Sie kommen dann wirklich mit Ihrer Frage sehr ins Zentrum vieler fibromyalgischer Beschwerden. Und in der Regel genügt es, wenn man die Darmflora gut aufbaut. Da gibt es ja viele Produkte. Man sollte auch schauen, dass bei Frauen immer genug Bitterstoffe im Geschehen dabei sind. Also es gibt zum Beispiel von der Hildegard von Bingen gibt es ein Mittel, was ich sehr häufig verwende, das ist die Bitterkraft. Ja. Heißt Bitterkraft. Bitterkraft. Das sind Tropfen und da sind nach Hildegard von Bingen einfach all die Pflanzen, europäischen Pflanzen drin, die helfen vor allen Dingen bei Frauen, dass die Galle fließt. Denn die Galle ist ja ein ganz wichtiger oberster Impulsgeber für die Verdauung, denn die Verdauung muss ja von oben her stimmen. Ich futtere was und im Magen wird dann die Säure dazugegeben, dann kommt von der einen Seite der Bauchspeichel und von der anderen Seite die Galle und da entsteht so eine Art Ursuppe, also eine Art Mistbeet. Und in diesem Mistbeet wächst oder verdaut man das, was möglich ist. Wenn das Mistbeet nicht stimmt, wenn der ein Wirkstoff fehlt, die Galle zu schwach ist, wenn man zum Beispiel Gallensteine hat und die Galle immer nur so tropft, statt zu fließen, dann ist es wichtig, dass man da auf jeden Fall mit Bitterstoffen, was macht bittere Tees, es gibt einen wunderbaren Heidelberger Siebenkräutertee, der ist zwar Galle bitter, aber wie gesagt, die bittere Medizin hat noch nie geschadet, auch mal ein Sechsämtertropfen oder so ein Jägermeister, so ein guter Verdauungsschnaps am Abend, der hilft auch, dass die Bakterien, wissen Sie, häufig nehmen die Patienten einfach Bakterien und die wachsen nicht an.
Ja.
Weil einfach die Galle dazu fehlt und die Bauchspeichelextrakte dazu fehlen. Und wenn aber dann auch die Galle kommt, dann beruhigt sich das ganze System, wenn man auch keine Diätfehler macht. Manch einer verträgt zum Beispiel Nachtschattengewächse nicht, das sind Kartoffeln, Tomaten, Auberginen, Paprika. Manch einer verträgt das Gluten nicht. Manch einer hat eine Milchallergie. Und das sollte man natürlich immer auch, gerade bei so Entzündungspatienten, immer mitbedenken. Damit man da sich eine Zeit lang mal ein bisschen eine Karenz macht, sagen wir so 6 Wochen, irgendwas weglässt.
Beobachten dann.
Einfach sich beobachten und sagen, jetzt lasse ich mal wirklich 6 Wochen die Milch weg. Das bedeutet aber auch Joghurt, Käse, Quark etc. Ja. Und dann schaue ich nach 6 Wochen, wie es mir geht. Und wenn ich merke, das hat überhaupt nichts gebracht, dann weiß man, das war es nicht. Weil es steht ja nicht geschrieben, wogegen sie allergisch sind. Aber diese Mitbetreuung oder Mitbeobachtung, die jetzt nichts mit dem Schmerz zu tun hat, sondern die einfach ein Teil ihres Entzündungsgeschehens ist. Die ist wichtig. Und da sind immer diese Wege um die Klippen ringsherum, die ich am Anfang schon erwähnte. Und wenn man da jetzt versucht, einfach sich ein bisschen wegzubewegen, nur noch den Schmerz, nicht den Schmerz in die Mitte zu stellen, sondern sagen, aha, die Logik dessen versuche ich zu begreifen und werde mich dann dahingehend verändern. Sehr schön, wie Sie es machen.
Ja. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
Eine große Hilfe. Recht herzlichen Dank.
Auf Wiederhören, Frau Götz. Alles Gute.
Ja,
danke.
Ja, eine letzte Hörerin können wir hier noch berücksichtigen. Und das ist die Frau Martin aus München, die ich jetzt hier begrüßen darf.
Die Frau Martin.
Ja, ich glaube, da haben wir ein Problem. Haben Sie vielleicht Ihr Radiogerät noch nicht ausgeschaltet? Dann gibt es nämlich die unangenehme Rückkopplung.
Moment bitte.
Ja, das hört sich genau so an.
Jetzt? Hallo?
Jetzt, ja, wir hören Sie.
Ja, einen Moment bitte.
Ja, vielleicht gibt es da noch ein Problem oder vielleicht muss die Hörerin dann doch noch mal ganz kurz zum Radio, wenn das nicht ausgeschaltet ist.
Ich habe
das
Radio ausgemacht.
Wunderbar, dann hören wir Sie nur einmal.
Sie hören mich laut genug?
Ja, fangen Sie einfach an, sprechen Sie mal.
Ich hätte folgende Frage an den Herrn Dr. Schlett. Kann er mir irgendwas zu Umkehrwirkungen, zu paradoxen Wirkungen mit Schmerzmitteln sagen? Ein Arzt von mir hat es auch Schmerzverstärkungssyndrom genannt.
Ja, wissen Sie, das ist ein wirklich sehr komplexer Vorgang, wo auch das Hirn, die Schmerzerinnerung eine Rolle spielt. Und manchmal werden einfach die Körperzellen durch diese Schmerzmittel, ob das jetzt das Novaminsulfon oder das Tramadol oder Ibuprofen, einfach nicht zur Ruhe gebracht, sondern der Wirkstoff selber ist so eine Art Allergen und erzeugt im Körper fast noch eine Entzündungsreaktion mehr, wie vorher da war. Und plötzlich nehmen sie praktisch mit der Einnahme fast mehr Schmerzen auf. Und das ist ein Vorgang, der auch mit der Allergie und der Unverträglichkeit zu tun hat. Das ist dann ein Wirkstoff, der nicht für sie passend ist. Aber es gibt, würde ich mal meinen, keine Reaktion im Körper, die so generell immer das alles umkehrt. Denn das spüre ich so ein bisschen in Ihrer Frage, dass Sie das Gefühl haben, bei Ihnen reagiert alles immer genau in die andere Richtung. Und wenn sowas ist, weiß man, da ist die Schmerztherapie einfach nicht die Ursache oder nicht die richtige Therapie, die bei Ihnen einzufordern ist. Und bei Ihnen muss viel stärker zum Beispiel die Bewegung im Vordergrund stehen.
Ich habe Gott sei Dank keine chronischen Schmerzen. Bei mir ging es immer um diese Einleitungsschmerzen für die Menstruation. Und es waren unglaublich starke Krämpfe, ähnlich wie bei einer Geburt. Und da habe ich halt so die Klassiker ausprobiert in der Jugend. Ich kann mich nicht an jeden Namen, an jede Marke erinnern.
Viele, ja.
Aber ich weiß es definitiv von Paracetamol,
ja.
Ibuprofen. Ich weiß nicht, ob Sie Ultracain kennen.
Ja, natürlich.
Solche Dinge. Und ich habe aber auch einen Glücksfall gehabt. Ich habe zum Beispiel Naproxen vertragen.
Sehr gut.
Woran kann denn das liegen? Ist das ein ganz, also der Name ist in Ihrer Sendung heute noch überhaupt nicht gefallen.
Richtig, ja.
Ist relativ unbekannt.
Ja.
Ist das ein Naturstoff?
Nein, das ist kein Naturstoff. Das Naproxen hat einen ganz großen Vorteil. Das hat eine lange Halbwertszeit. Also die Leber tut sich sehr schwer, das abzubauen. Und wenn man das dann morgens nimmt, wirkt es auch noch nachts. Und das Naproxen, das ist ja zum Teil auch frei verkäuflich in niedrigen Dosen. Das ist dann das unter dem Dolormin für Frauen im Handel und hat einfach den Vorteil, dass die Entzündungsreaktion im Uterus und bei der Abstoßungsreaktion der Schleimhaut, also ein entzündlicher Vorgang ist, ein vom Körper so gezielt entzündlich ablaufender Vorgang ist, da wird einfach dieses Entzündliche und Schmerzhafte ein bisschen gedämpft und für sie wieder erträglich. Und das Naproxen ist von daher für Frauen, die diese prämenstruellen Syndrome haben, ein sehr wichtiges, häufig genutztes Schmerzmittel. Aber das sollte man auch nur immer wenige Tage nehmen, damit der Körper von diesem eigentlich starken Antirheumatikum wieder frei wird.
Okay, da hätte ich eine ganz spezielle Anschlussfrage an Sie, die mir sehr viel Angst macht. Ich habe ein sehr großes Myom im Unterleib, das eigentlich operativ entfernt werden müsste, also wie so bei einem Kaiserschnitt. Das ist nicht mehr von unten zu machen. Jetzt habe ich natürlich nicht nur Angst vor der Vollnarkose, sondern vor allem vor den blutstillenden Mitteln und den Schmerzmitteln, die ich danach ja zwangsweise brauche. Wie soll ich denn damit umgehen?
Das lässt sich über das Radio leider nicht beantworten, weil ich natürlich Ihre Befunde nicht habe. Und unter Umständen ist es auch sinnvoll, mal den Progesteronspiegel zu untersuchen, um zu sehen, oder die Östrogene zu untersuchen, damit man überhaupt sieht, woher kommt denn überhaupt dieses große Myom. Mhm. Und das Myom ist ja ein sehr hormonabhängiger Körper, ein Muskelkörper, und wenn ich dann die Hormonstruktur vielleicht besser austariere, hat es sowieso nicht mehr diese Bedeutung, sondern der Körper kommt damit besser zurecht. Und dann stellt sich die Frage der OP nicht mehr so dringend, wie wenn man die Hormone außen vor lässt.
Frau Martin, ich danke Ihnen recht herzlich, auch wenn wir das jetzt hier übers Radio nicht alles befriedigend für Sie beantworten können, aber dennoch Gottes Segen, und ich denke, ein paar wichtige Impulse können Sie doch mitnehmen. Auf Wiederhören. Ja, wir sind auch schon zumindest am Ende der Zeit, am Ende des Themas noch gar nicht. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Herr Dr. Schlett, wir haben ja eigentlich bisher auch kaum die verschreibungspflichtigen Schmerzmittel und auch noch gar nicht die Betäubungsmittel mit in den Blick genommen. Aber dazu werden wir jetzt auch nicht mehr kommen. Vielleicht möchten Sie abschließend noch etwas sagen, vielleicht auch dazu, warum es auch so schwierig ist, dem Schmerz oft so, ja, an oder die Ursache des Schmerzes herauszufiltern.
Ja, also ein wichtiger Punkt, und ich fand, heute hatten unsere Anruferinnen, es waren ja immer Frauen, haben sehr wichtige Aspekte dazu beigetragen zu diesem Thema. Einmal Schmerz und Angst, Schmerz und Gebet, Schmerz und auch die Frage, wie stelle ich mich da jetzt auch als Christ zu dem Thema, ohne auf die richtige Ärztebesuch oder wie zu verzichten, sondern wie stelle ich mich auch von diesem Punkt her? Oder sage ich, ja, also der Schmerz, der liebe Gott, der straft mich. Und dann ist natürlich ein Schmerz ein anderer, wie wenn man den Schmerz im Gebet Gott noch anvertrauen kann. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt vom Ganzen. Und viele haben heutzutage nicht mehr diese Bewegungsmöglichkeit, kleine Zimmer, kleine Wohnungen in der Stadt, man geht dann nur noch zum Bäcker und dann wieder nach Hause und dann geht man vielleicht zur Kirche und wieder nach Hause. Das ist zu wenig. Und da bin ich einfach fast ein bisschen gnadenlos, indem ich bei gerade Schmerzpatienten die Beweglichkeit, die Bewegung, die Massage oder auch die Muskelarbeit so in den Vordergrund stelle. Denn sie hatten am Anfang gesagt, ich bin noch in der Apotheke, das bin ich schon längere Zeit nicht mehr. Ich arbeite jetzt nur noch als Arzt in einer Privatpraxis. Und viele Patienten suchen einem auch gerade da auf, weil sie klassisch schon sehr viel gemacht haben. Sie haben ein MRT gehabt, sie haben Nervenuntersuchungen gemacht, sie haben Schmerzmittel genommen und das. Und oft ergibt sich auch durch das Thema, was ich so nannte, Entsäuern, Verbessern der Magen-Darm-Situation, einfach so ein insgesamt so ein Umschwung. Und das ist immer was sehr Erfreuliches für alle. Und zum Abschluss würde ich gerne noch einen Satz sagen. Denn mit der Hildegard würde ich gerne schließen für heute. Denn die hat gesagt, nicht Krankheit, nicht Tod ist das Schlimmste, was uns passieren kann oder der Schmerz, sondern wenn wir die Not des anderen nicht mehr sehen. Wenn wir also den Mut verlieren, barmherzig zu sein. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schlusssatz, finde ich, für das Thema Schmerzen, dass wir nie die anderen aus dem Blick verlieren dürfen, weil uns das auch ein Stück befreit und ein Stück von dem an Heilung gibt, wo ja auch die Evangelien und das Alte Testament voll ist, wenn von Heilungsgeschichten gesprochen wird. Und das sollte man doch immer auch für sich als Christ mit ins Kalkül beziehen.
Schön, dass Sie eine hoffnungsvolle Botschaft auch ans Ende der Sendung stellen und damit einfach auch einladen, was im Schmerz vielleicht manchmal schwerfällt, nämlich von sich und von seinen Schmerzen auch einmal abzusehen und den Blick nach oben zu wenden oder auch zum Mitmenschen zu wenden. Vielen Dank, Herr Dr. Schlett, dass Sie sich auch auf den Weg ins Studio in München gemacht haben und sich heute die Zeit hier genommen haben, ja, so viele Anfragen zu beantworten und Menschen auch zu beraten und ihnen wieder ein Stück weiterzuhelfen. Dankeschön und alles Gute für Ihre Arbeit auch in Ihrer Praxis. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ja, herzlichen Dank und alles Gute den Patienten und ein frohes Osterfest.
Dankeschön. Ich danke Ihnen auch recht herzlich fürs Zuhören und fürs Anrufen, für Ihre bereichernden Fragen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.